Ihr habt darauf gehofft, dass Gott euch endlich mit einem Kind segnet. Und dann eines Tages habt ihr von eurem Arzt die freudige Nachricht erhalten, es ist ein Kind auf dem Weg. Dann beginnt das Baby heranzuwachsen und das Wunder des Lebens entfaltet sich vor euren Augen. Zwei unserer Familien haben das, wie ihr wisst, letzten Monat auch erfahren oder in den letzten Wochen. Wladimir und Elena und ihrem kleinen Baby David und natürlich Robbie und Sigi Roth mit Baby Joel, von dem wir gerade eben ein bisschen was gehört haben. Das ist der Klang neuen Lebens. Ich erinnere mich noch mit Freude an die Zeit, als wir davon erfahren haben, dass Katrin zum ersten Mal schwanger ist. Und ich erinnere mich an den Moment in der Praxis von Dr. Wickert, unserem Arzt damals, als ich zum ersten Mal den Puls unserer Jessica hören durfte. Faszinierend. Es war erst die 11. Woche, sie war noch nicht geboren, die 11. Woche im Mutterleib und man konnte schon ganz deutlich den Puls hören über ein kleines Gerät, das den Puls verstärkte. Ja, und wie ist das? Dann das erste Mal, wenn das Baby im Bauch strampelt und man ganz genau den Arm vielleicht sieht oder einen Kopf auf dem Bauch der Mutter. Und bald strampelt das Baby so stark, dass man sich wünscht, es würde einen anderen Weg und eine andere Zeit finden, um Frühsport zu treiben. Aber egal wie unangenehm sich die junge Mutter während der Schwangerschaft fühlt, bleibt die Faszination für das heranwachsende neue Leben. Und dann kam der große Tag und ihr habt euch den Koffer geschnappt, der bereits seit einigen Tagen gepackt ist oder seit Wochen und seid ins Krankenhaus gefahren. Und ihr erinnert euch sicherlich genau an den Moment, als ihr zum ersten Mal das neue Baby im Arm halten durftet und das Wunder des Lebens ansehen konntet. Gottes Wort hat sehr viel über das Leben zu sagen. In den Psalmen steht, denn bei dir ist der Quell des Lebens. Und Salomon sagte, die Furcht des Herrn führt zum Leben. Johannes, der Apostel, sagte von Jesus Christus, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und auch einer der bekanntesten Verse des Neuen Testaments spricht vom Leben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Am heutigen Ostersonntag denken wir an Leben und Tod. Denn Jesus Christus wurde gekreuzigt, aber drei Tage später ertönt der Ruf des Engel, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Viele unserer grundlegenden Lebensfragen werden genau hier beantwortet, am leeren Grab des auferstandenen Heilandes Jesus Christus. Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ostern ist eine Zeit, in der wir an den Tod denken, aber auch an das Wunder des neuen Lebens. Und so möchte ich, dass wir uns heute Morgen mit drei Fragen beschäftigen in Bezug auf das Leben. Die erste Frage lautet, warum ist Jesus eigentlich berechtigt, uns Leben zu geben? Die zweite Frage lautet, was für ein Leben bietet Jesus Christus uns an? Und die dritte, was ist die Grundlage für das Leben, das er uns gibt? Mit diesen Fragen im Kopf werden wir uns jetzt einen kurzen Abschnitt in Gottes Wort ansehen. Und dabei wollen wir besonders auf die letzten beiden Verse schauen. Schlagt eure Bibeln auf, sofern ihr welche dabei habt, und lest mit mir zusammen Johannes 10, die Verse 7 bis 11. Johannes 10, Kapitel 7, Johannes Kapitel 10, die Verse 7 bis 11. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diese Worte, die du uns heute Morgen gibst. Vater, ich bitte dich, dass wir daraus lernen können, dass wir etwas verstehen können hier in Bezug auf den Grund, die Grundlage für das Osterfest, das wir feiern, und für das Leben, das du durch deinen Sohn Jesus Christus uns geben möchtest. Vater, bitte sei jetzt bei uns, öffne unsere Herzen, unsere Gedanken, dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können. Darum bitte ich dich in Jesus Christus Namen. Amen. Im Zusammenhang geht es hier darum, dass Jesus gerade ein weiteres Wunder vollbracht hatte, indem er die Augen eines Mannes heilte, der blind geboren worden war. Und die Pharisäer, die Jesus hassten, warfen ihm vor, dass er ihn am Sabbat geheilt hatte. Das war in Kapitel 9. Durch diese Heilung unterstützte er seine Behauptungen in Kapitel 8, im Vers 12, dass er das Licht der Welt ist. Das Problem war, dass Israel von falschen Hirten geführt wurde, den geistlichen Leitern der damaligen Zeit, die die Schafe von der Erkenntnis des Reiches Gottes und dem Messias selbst wegführten. In Kapitel 10 spricht Jesus Christus weiter zu derselben Menschenmenge und erzählt ihnen dann vom guten Hirten. In Vers 11 erklärt er unmissverständlich, dass er selbst dieser gute Hirte ist. Aber zuvor stellt Jesus eine unglaubliche Behauptung auf, nämlich, dass er gekommen ist, damit seine Schafe Leben haben. Wenn Jesus der gute Hirte ist, wer sind dann die Schafe, von denen er spricht? Das müssen wir natürlich erstmal klären. Wie ist das denn? Wie kommt ein Hirte zu seinen Schafen? Also ich bin weder ein Fachmann auf dem Gebiet von Schafen und Herden, noch kenne ich persönlich einen Hirten, außer dem, den wir am Freitag getroffen haben und wo wir uns die Schafe anschauen durften beim Spazierengehen. Aber ich stelle mir vor, dass es zwei Möglichkeiten geben könnte, um zu Schafen zu kommen. Entweder man kauft sie auf einem Schafmarkt, wenn es sowas gibt, oder einer Auktion. Oder zweitens, man bekommt sie von einem anderen, vielleicht von seinem Vater, der sie einem vererbt. In Jesus' Fall trifft beides zu. Denn Jesus hat seine Schafe gekauft oder erlöst, wie die Bibel auch oft sagt. Dieses 2, Vers 14 sagt, der, und hier spricht er von Jesus, hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Er hat uns losgekauft. Und dann stimmt es auch, dass der Vater ihm die Schafe gegeben hat. Das steht etwas weiter unten in Johannes Kapitel 10. Ab Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Hier steht es ganz deutlich. Der Vater hat sie ihm gegeben. Seine Schafe sind also diejenigen, die Jesus erkauft, das heißt erlöst hat, und die der Vater ihm gegeben hat. Und woran erkennt man, ob jemand ein Schaf des guten Hirten ist? Auch diese Frage beantworten die Verse, die wir gerade gelesen haben. Vers 27, Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Die Schafe des guten Hirten hören auf ihn. Und vielleicht, was noch wichtiger ist, sie folgen ihm nach, freiwillig. Und so möchte ich dir heute eine sehr wichtige Frage stellen, die du nicht mir, sondern unbedingt dir selber beantworten solltest. Bin ich ein Schaf des guten Hirten? Kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich eins seiner Schafe bin? Was haben wir gesehen? Woran erkennt man, wer wirklich ein Schaf des guten Hirten ist? Vers 27. Sie hören auf ihn und sie folgen ihm nach. Daran merkt man es. Kannst du mit Sicherheit von dir selbst sagen, dass dein Leben dadurch charakterisiert ist, dass du auf Jesus Christus hörst und ihm nachfolgst? Schau dein eigenes Leben an. Du weißt es am besten. Also wie ist es, um auf jemanden zu hören und ihm nachzufolgen? Da muss ich erstmal entscheiden, das zu tun. Ich muss eine Entscheidung treffen. Das passiert nicht einfach automatisch. Niemand folgt irgendjemandem nach, ohne sich vorher dafür zu entscheiden. Auch nicht dem Herrn Jesus Christus. Und wenn ich nachfolge, dann merke ich das auch, dass ich das tue und weiß es. Und andere sehen, dass ich jemandem nachfolge. Und wie sieht das aus bei dir? Wem folgst du nach? Wem folgst du nach? Denk mal darüber nach, heute an Ostern. Es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt, um diese Frage endgültig und ein für alle Mal zu klären. Und wenn du jetzt fragst, wie diese Entscheidung aussieht, dann hör dir mal die folgenden Verse an. Viele von uns kennen sie. Sie stehen im Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 9 bis 11. Dass du, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jeder Ehemann oder jede Ehefrau unter uns erinnert sich noch gut daran, wie wir geheiratet haben, nicht wahr? Den Tag, an dem wir geheiratet haben, den vergisst keiner von uns, oder? Wie kommen wir dann auf die Idee, dass eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus auf eine weniger erinnerungswürdige Weise beginnt, als dieser Tag, in dem wir die Beziehung zu unserem Ehemann oder zu unserer Ehefrau begonnen haben? Aber zurück zu Jesus' unglaublicher Behauptung, dass er gekommen ist, damit seine Schafe Leben haben. Was qualifiziert Jesus Christus eigentlich, eine solche Behauptung aufstellen zu können? Ist es möglich, dass ein Mensch behauptet, Leben zu geben und das im Überfluss? Nun ja, wenn es um irgendeinen Menschen geht, dann sicherlich nicht. Aber Jesus Christus ist natürlich nicht irgendein Mensch. Diese Aussage kommt nicht von irgendjemandem, sondern von Jesus Christus, dem Gottmenschen, 100% Gott und 100% Mensch. Und hier möchte ich euch ein paar Gründe nennen, warum Jesus Christus dazu berechtigt ist, Leben zu geben. Der erste Grund ist, dass er selbst alles Leben erschuf. 1. Mose 2, Vers 7 sagt, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Mit dieser Szene vor Augen möchte ich euch fragen, welche Person der Dreieinigkeit hat Adam hier geschaffen? Die richtige Antwort finden wir natürlich in Gottes Wort. Sie lautet Jesus Christus. Mehrere tausend Jahre vor seiner Menschwerdung hat er den Menschen geschaffen. Johannes 1, Vers 3 sagt, alles wurde durch dasselbe, hier spricht er von Jesus, und durch dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und in Kolosser 1, Vers 15, auch hier wird von Jesus gesprochen, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Als Jesus Christus sagte, dass er uns Leben geben wird, war er dazu berechtigt, weil er selbst der Schöpfer aller Dinge ist, des Lebens eingeschlossen. Aber Jesus ist auch berechtigt, das Leben zu geben, weil er der Ursprung des Lebens ist. Johannes 1, Vers 4 sagt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht des Menschen. Jesus Christus bezeichnet sich selbst als das lebendige Wasser und das Brot des Lebens. Petrus sagt von ihm in Apostelgeschichte 3, Vers 14, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Was für eine wunderbare Bezeichnung für unseren Herrn Jesus Christus. Er ist der Fürst des Lebens, der Erste des Lebens. Jesus ist der Schöpfer des Lebens und er ist auch der Ursprung des Lebens, wie uns diese Bibelstellen gezeigt haben. Noch ein Grund, warum Jesus Christus berechtigt ist, Leben zu geben, ist, weil er sein Leben für unser Leben gab. Das ist auch der zentrale Punkt von Johannes 10, Vers 11, wo er sagt, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist nicht irgendein Mensch, der sich aufopferte für andere. Das ist in der Menschengeschichte immer wieder einmal passiert. Nein, Jesus Christus ist Gott selbst, der unsere Schuld auf sich nahm. Das hat er immer wieder von sich selbst gesagt. Und das ist es, was wir glauben. Und Jesus Christus hat auch Macht über das Leben. Das beweist er unter anderem im nächsten Kapitel des Johannesevangeliums. Hier war gerade sein bester Freund Lazarus gestorben. Jesus bat, dass man ihn zum Grab führte, und die Bibel sagt uns, dass er um seinen Freund weinte. Jesus hatte Emotionen, er weinte. Aber trotz des Unglaubens vieler Anwesender sprach Jesus die wunderbaren Worte, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kehrte zurück in das Leben und verließ sein dunkles Grab, worin er schon mehrere Tage gelegen hatte. Wenn jemand einen Menschen zum Leben erwecken kann, dann ist er mehr als qualifiziert, Leben zu geben. Aber Jesus hat nicht nur andere zum Leben erweckt, er überwand auch selbst den Tod und wurde wieder lebendig. Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden, das heißt für deine und meine Schuld. Das war am Karfreitag. Aber heute, da ist das Grab leer. Das ist der Kern der frohen Botschaft, die wir besonders an Ostern verkündigen. Das Grab war leer, weil der Vater seinen Sohn auf wunderbare Weise von den Toten auferweckte. Wenn ich an die letzten Monate denke, kommen mir einige Situationen in den Kopf, wo wir die Hilfe von Ärzten brauchten für unsere Kinder und wir waren auf sie angewiesen. Jessie ging es zum Beispiel einmal sehr schlecht, weil sie eine schlimme Ohrenentzündung hatte und wir brauchten unbedingt Antibiotika, um diese zu behandeln. Gott sei Dank ging es nicht so weit, dass wir uns wirklich ernsthaft Sorgen um ihre Gesundheit machen mussten. Aber manchmal können Kinderkrankheiten zu einer Frage von Leben und Tod werden. Und so sind wir natürlich froh, wenn uns ein Experte mit seinem Wissen und seinem Rat zur Seite steht in dieser schwierigen Situation. Ein Experte, der qualifiziert ist, eine korrekte Diagnose zu stellen und genau das richtige Heilmittel für diese Krankheit zu geben, um sie zu behandeln. Wenn es um unser ewiges Leben geht, dann ist Jesus Christus dieser Experte. Er ist der Schöpfer und der Ursprung des Lebens. Er hat die Macht über den Tod. Er hat sein eigenes Leben für uns gegeben und er wurde selbst vom Tod wieder auferweckt. Es gibt noch eine weitere Frage, eine zweite Frage, die wir uns heute Morgen stellen wollen, die unser Bibeltext in Johannes 10 beantworten wird. Die Frage lautet: Was für ein Leben bietet uns Jesus Christus an? Schauen wir nochmal in einem Text nach. Jesus sagte von sich: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Im Überfluss. Viele Menschen denken, dass wir Christen ein ungeheuer langweiliges Leben haben. Und dann gehen wir in die Ewigkeit und langweilen uns bis in alle Ewigkeit. Aber Jesus sagt etwas anderes. Er sagt, dass er uns Leben im Überfluss geben wird und das nicht erst in der Ewigkeit, sondern bereits jetzt auf der Erde. Was meint Jesus eigentlich, wenn er von Überfluss spricht? Sicherlich geht es hier nicht um materiellen Überfluss. Aber was für ein Leben bietet uns Jesus an, wenn er von einem Leben im Überfluss spricht? Auch hier möchte ich euch ein paar Gedanken weitergeben, ein paar Punkte sagen, die zu einem Leben im Überfluss gehören. Zum Beispiel Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Und Johannes 15, Vers 11. Da sagt Jesus Christus: Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Wenn Jesus Christus davon spricht, dass er uns Leben im Überfluss geben wird, dann meint er damit unter anderem ein Leben voller Freude. Ich hoffe, alle von uns wissen aus eigener Erfahrung, aus persönlicher Erfahrung, was es heißt, ein Leben voller Freude zu haben in Jesus Christus. Freude ist übrigens nicht Spaß. Spaß ist nur eine billige Kopie wahrer Freude. Spaß kann ich haben, wenn ich mir einen lustigen Film anschaue oder einen guten Witz höre. Aber Freude, wahre Freude, kann ich nur in und am Herrn Jesus Christus haben. Es ist seine Freude, die Jesus Christus uns geben möchte. Er gibt sie uns. Johannes 15, Vers 11 sagte: Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Völlige Freude, das ist Freude im Überfluss. Das Leben, das uns Jesus im Überfluss bietet, ist aber auch ein Leben in der Vergebung. Das ist eine Wahrheit, die wir nie vergessen wollen. Eine Wahrheit, die an sich schon Freude mit sich bringt. Wie wir zum Beispiel lesen in Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Vergehungen, unserer Schuld. Nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Ich spreche jetzt primär zu denjenigen unter uns, die diese bewusste Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen, bereits getroffen haben. Erinnerst du dich noch an die Zeit vor dieser Entscheidung? Erinnerst du dich noch daran, wie das war damals? Bevor du die Vergebung deiner Sünden erfahren hattest? Psalm 103 beschreibt meiner Ansicht nach diesen Zustand auf sehr treffende Weise. Ich lese einfach mal die ersten vier Verse vor. Preise den Herrn, meine Seele, und alle mein Inneres, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Hier wird das Leben vor der Errettung mit einer Grube verglichen. Und ich denke, das ist sehr zutreffend. Aber auf der anderen Seite, das neue Leben, das wir von Jesus Christus erhalten, ist ein Leben in der Vergebung, ein Leben im Überfluss, im Gegensatz zu einem Leben in der Grube. Und das Leben im Überfluss, das Jesus uns anbietet, ist auch ein Leben in Geborgenheit. Psalm 27, Vers 4 sagt: Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Dieser Vers aus dem Psalmen spricht nicht vom Himmel und nicht von der Ewigkeit, sondern er spricht von dem persönlichen Verhältnis zu Jesus Christus, das wir bereits jetzt erfahren können, hier auf der Erde. Und zwar jeden Tag, alle Tage meines Lebens. Hier geht es nicht um Religion, Rituale oder Regeln, sondern um ein persönliches Verhältnis, eine persönliche Beziehung zu einem lebendigen Gott. Und die führt dazu, dass wir wohnen im Haus des Herrn alle Tage unseres Lebens. Dieses Verhältnis ist sicher, auch in Zeiten der Unsicherheit. Und deshalb gibt es uns Geborgenheit, auch in schwierigen Situationen. Und zuletzt ist das Leben im Überfluss auch ein Leben, das Prüfungen aushält. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Christen sind nicht Menschen, die ein Leben leben, das völlig sorgenfrei ist. Aber wir haben Freude trotz der Prüfungen. Überfluss, ein Leben im Überfluss, von dem Jesus Christus spricht und das er uns anbietet, schließt Schwierigkeiten nicht aus. Wenn wir durch schwierige Zeiten gehen und leiden, dann ist der Spaß verschwunden. Aber wir können trotzdem immer noch Freude empfinden. Freude in Jesus Christus. Ich denke, man kann es kaum besser ausdrücken, als Petrus das tut in 1. Petrus im 1. Kapitel, wo er sagt, ab Vers 6, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen, das sind Leiden oder Schwierigkeiten, betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Trotz dieser vielerlei Schwierigkeiten in Vers 6. Unaussprechliche Freude trotz Prüfungen und Versuchungen. Das geht nur in dem Leben, das Jesus Christus uns anbietet. Denn das Leben als Christ ist ein Leben, das Prüfungen aushält durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die letzte Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist die: Was ist die Grundlage für das Leben, das Jesus Christus uns gibt? Die Frage ist schnell beantwortet, wenn wir uns nochmal Vers 11 anschauen, in Johannes Vers 10, wo er sagt, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir haben schon verstanden, dass Jesus Christus der gute Hirte ist, der seine Schafe gekauft hat. Seine Schafe, das sind die, die auf ihn hören und ihm nachfolgen. Aber was macht eigentlich den guten Hirten aus? Was zeichnet den guten Hirten aus? Was macht ihn oder was unterscheidet ihn von einem Dieb in Vers 10? Ich denke, es liegt auf der Hand, wenn wir uns die beiden, wenn wir die beiden Verse miteinander vergleichen. Die Diebe kommen, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Aber der gute Hirt, der lässt sein Leben für die Schafe. Und das ist die Grundlage des Lebens, das er uns gibt. Jesus, der gute Hirte, ließ am Kreuz von Golgatha sein Leben, um selbst für unsere Schulden zu bezahlen. 1. Petrus 2, Vers 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Doch sein Tod war nicht das Ende, denn 3 Tage später ist er auferstanden und hat somit gezeigt, dass der Tod keinen Sieg über ihn hatte. Und das gilt nun auch für alle diejenigen, die dem guten Hirten nachfolgen. Denn durch seinen Tod und seine Wiederauferstehung erhalten wir die Hoffnung des ewigen Lebens, das er uns geben möchte. Nochmal in 1. Petrus 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist die Grundlage des Lebens, das er uns gibt. In einer Gruppe wie dieser heute Morgen im heutigen Gottesdienst muss man einfach davon ausgehen, dass es jemanden hier unter uns gibt, der dieses Leben im Übermaß, das Jesus Christus allen anbietet, noch nicht kennt, noch nicht selbst erfahren hat, der die Freude und die Vergebung noch nicht erfahren hat, die Jesus Christus uns anbietet, der noch keine Sicherheit in Bezug auf sein Verhältnis zu dem guten Hirten hat. Jesus bietet dieses Leben im Übermaß, jedem, der bereit ist, ihn als Herrn und Retter anzunehmen, auf ihn zu hören und bereit ist, ihm nachzufolgen. Und dann kann er berechtigterweise sagen, ich bin gekommen, damit Sie Leben haben und es im Überfluss haben. Beten wir zum Schluss.